wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de.
Wir kommen noch einmal zur Fußball-WM-Qualifikation. Schauen noch mal nach Südamerika. Wir haben euch ja gestern schon vom Sieg der Argentinier mit 3:1 in Ecuador berichtet, aber das werden wir heute noch mal ein bisschen genauer fassen, vor allen Dingen auch, wie diese verrückte Konstellation am 18. Spieltag der Qualifikation in Südamerika, der vielleicht härtesten WM-Qualifikation der Welt, sich dann entwickelt hat, denn da war ja für einige Mannschaften noch alles möglich, von Platz 3 bis Platz 7. Da waren die Platzierungen vor dem 18. Spieltag offen und wir blicken mal auf den endgültigen Stand der Tabelle und auf das, was sich am 18. Spieltag zugetragen hat, zusammen mit den Kollegen von SheFootball.com, den Südamerika-Experten, mit Benjamin Kraft und Daniel Baramkamp. Hallo ihr beiden.
Hi Malte.
Hallo Malte.
Benjamin, dann lass uns doch zunächst mal auf das Spiel eingehen, was ja die Welt vielleicht am meisten erschüttert hat oder zumindest gefreut hat, je nachdem, ob man es mit Argentinien hält oder nicht mit Argentinien hält. Denn Argentinien, die sind ja ziemlich durch die Qualifikation durchgerumpelt und es kam alles auf das letzte Spiel in Ecuador an. Da hatten die Argentinier Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte nicht mehr gewonnen. Auf jeden Fall ewig lag das letzte Erfolgserlebnis zurück und dann gewinnen sie mit 3:1, trotz eines Spielverlaufs, der eigentlich erst gegen sie sprach, aber, Benjamin, weil sie Lionel Messi haben.
Genau, also das ist eigentlich die einzige Antwort, Lionel Messi. Der Druck für Argentinien war immens, also man stand nur auf Platz 6, damit war man draußen, also nicht einmal für die Playoffs gegen den Ozeanien-Vertreter qualifiziert. Und wie von dir auch schon angesprochen, der Start ins Spiel war ja sehr, sehr bescheiden. Also nach 30 Sekunden ist man schon in Rückstand geraten. Das schnellste Gegentor in der Geschichte der Qualifikation, in der WM-Qualifikation der Argentinier. Ibarra war es, der nach einem Kopfball-Doppelpass die Führung für Ecuador geschossen hat. Aber muss ganz ehrlich sagen, die Argentinier haben sich da nicht schocken lassen, haben einfach so weitergespielt, ob nichts passiert wäre. Auch viel mehr Ballbesitz in den ersten 10 Minuten gehabt, sind aber leider nur ein paar Halbchancen rausgesprungen. Aber hat dann nicht lang gedauert. In der 12. Minute war es dann, ja, Lionel Messi, der nach einem sehr schönen Zusammenspiel mit Angel Di Maria zum Ausgleich eingeschossen hat. Messi dann auch gleich den Ball aus dem Tor geholt. Da war klar, der will auf jeden Fall noch mehr. Und ja, 8 Minuten später in der 20. hat Messi dann noch das 2:1 erzielt. Also ein ziemlicher Abwehrfehler in der ecuadorianischen Abwehr, die einfach den Ball verloren haben. Und ja, Messi nimmt sich das Ding und zimmert es aus 16 Metern unter die Latte, also 2:1. Und auch so, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe selten ein Spiel gesehen, wo Messi so gut gespielt hat. Also er war überall auf dem Platz, hat eigentlich fast jeden Angriff initiiert. Der Argentinier, wirklich der überragende Mann auf dem Platz. Mhm. Und ja, auch in der 32. Minute hat er dann Di Maria noch wunderbar eingesetzt mit einem schönen Pass, der im 1-gegen-1 gegen den ecuadorianischen Keeper aber scheitert. Man blieb es dann beim 2:1 bis zur Halbzeit. Und zweite Halbzeit, wie so oft in Südamerika, wurde es ein bisschen ruppiger, aber einem war es egal, das war Lionel Messi. Dann wunderschönes Tor in der 62. Minute, nimmt den Ball mit der Brust an, dann geht er kurz ins Tempo-Dribbling und hebt ihn dann vom 16er über den Torwart, über Banguera rüber, der eigentlich nur noch mit dem Kopf schüttelt, weil er auch nicht mehr weiß, es ist einfach nicht verteidigbar, nicht haltbar. Und ja, damit 3:1 für Argentinien und auch dank der anderen Ergebnisse sind sie jetzt fest dabei bei der WM 2018.
Ja, sowas wie Messis Meisterstück, erhält sich jetzt die Chance offen, eben doch nochmal mit der Nationalmannschaft einen großen Titel zu gewinnen, ist bei der WM 2018 mit dem Team dabei, hätte ja durchaus anders ausgehen können und dann wäre er der auf jeden Fall jetzt zu diesem Zeitpunkt seiner Karriere wohl schon feststehende, ewig Unvollendete gewesen, was zumindest diesen großen Titel angeht. Sein Trainer Jorge Sampaoli, der hatte ihn dann hinterher nicht nur zum Spieler des Spiels gekürt, sondern gleich auch zum besten Spieler der Geschichte. Fehlt ihm, um diesen Titel dann auch in der Anerkennung aller Argentinier zu kriegen, jetzt noch der Weltmeistertitel, um an Diego Maradona vorbeizuziehen? Oder hat er aus der Sicht der Argentinier Diego schon längst überholt?
Ja, ich denke, der WM-Titel muss dafür einfach her, dass man diesen absoluten Legendenstatus, also dass er da Maradona noch überflügelt, dafür muss er das Ding 2018 holen. Aber was man auf jeden Fall schon mal sagen kann, ich denke jetzt mit dieser Leistung und wie er da Argentinien gepusht hat, angeführt hat und auch das mit den drei Toren, hat er sich, ich meine, mit den Fans versöhnt oder mit den Argentinern. Das war ja immer so ein bisschen Spannung in der Beziehung zwischen Messi und den argentinischen Fans, weil er in der Nationalmannschaft nie so gut wie bei Barca gespielt hat. Aber ich denke, dieses Spiel war da auch extrem wichtig für die Beziehung zwischen Messi und den argentinischen Fans. Und ja, jetzt hoffen wir mal oder schauen wir mal, ob er den Titel 2018 holt.
Also drücken wir auf jeden Fall die Daumen. Argentinien mit 28 Punkten jetzt als Dritter, damit auf den WM-Zug aufgesprungen. Brasilien und Uruguay, die waren ja bereits schon qualifiziert. Dahinter machten sich aber noch ein paar andere Mannschaften Hoffnung, wie zum Beispiel auch die Kolumbianer, die natürlich auch noch ein gutes Ergebnis brauchten. Daniel, wenn wir auf das Duell Peru gegen Kolumbien schauen, das sind ja die beiden Mannschaften, die dann ja um diesen vierten Platz die direkte Qualifikation noch gespielt haben. Ging 1-1 aus, für Peru zu wenig, für Kolumbien passt es genau.
Ja, wobei beide Mannschaften mit dem Endergebnis dann sehr glücklich waren. Also es sind nach Abpfiff tatsächlich die Ersatzspieler von beiden Mannschaften aufs Feld gestürmt und haben sich abgeherzt mit den Spielern und mit den Trainern und so weiter. Also Peru war extrem glücklich mit dem fünften Platz und Kolumbien natürlich sowieso damit, dass sie noch direkt zur WM gefahren sind. Sie sind auch tatsächlich Peru als Fünfter in diesen Spieltag gegangen und Kolumbien als Vierter. Aber es war immer auf Messers Schneide, wer da weiterkommen würde, insbesondere für Peru. Das Spiel selber war angesichts des hohen Drucks und angesichts der Tatsache, dass beide Mannschaften sich eine Niederlage überhaupt nicht leisten konnten, extrem unansehnlich und beziehungsweise es gab extrem wenige Torchancen. Unansehnlich war es nicht mal unbedingt, aber es war sehr abwartend geführt von beiden Mannschaften. In der ersten Halbzeit gab es ein paar Halbchancen für Kolumbien, für Peru gar nichts. Und durch die argentinische Führung und solange es bei Chile noch unentschieden stand, ist dadurch Peru auf den sechsten Platz abgerutscht. Da hat man die Anspannung dann noch viel stärker gemerkt, aber Peru hat es nicht geschafft, daraus einen Offensivgeist zu entwickeln, sondern sie haben halt immer gewartet, was passiert. In der zweiten Halbzeit hat dann Kolumbien das 1-0 geschossen durch James, nachdem Peru einen langen Ball schlecht verteidigt hatte, dann hat Falcao für James vorgelegt, der hat in der 56. das 0-1 geschossen und da ist dann richtig still geworden im Nationalstadion von Lima. Aber da war Peru dann draußen, dann fielen aber die beiden Tore gegen Chile. Da war dann klar, dass Peru wieder ein Unentschieden reicht und dieses Unentschieden haben sie auch geholt durch ein ganz kurioses Tor. Es gab ein gefährliches Spiel von einem Kolumbianer gegen den peruanischen Rechtsverteidiger Corzo. Indirekter Freistoß aus 23 Metern für Paulo Guerrero. Und Guerrero schießt direkt aufs Tor. Der Treffer hätte nicht gezählt, aber der kolumbianische Torwart kommt mit den Fingerspitzen noch an den Ball. Der Ball geht trotzdem ins Tor und dadurch zählt er, weil eben Ospina ihn noch berührt hat. Das war der Ausgleichstreffer, der Peru dann in die Playoffs geschossen hat. Und nach dem 1-1 und mit dem chilenischen Rückstand in Brasilien haben sie sich dann auf dieses Unentschieden geeinigt. Selbst nachdem in Brasilien abgepfiffen war, hätte Peru eigentlich noch ein bisschen mehr Risiko gehen können, weil sie selbst mit einer 1-2 Niederlage noch Fünfter gewesen wären. Haben sie aber nicht gemacht. Die letzten 5 Minuten konnte man sich überhaupt nicht anschauen. Ich glaube, in denen gab es keinen einzigen Zweikampf. Da hat die peruanische Viererkette den Ball vor sich hingeschoben und Kolumbien hat gesagt, ja, wir fahren eh zur WM. Schon okay so. Ja, und so hat man sich dann auf dieses 1-1 geeinigt. Das ist ein Riesenerfolg, denke ich, auch für beide Mannschaften ist. Peru war seit 1982 bei keiner WM mehr und die Playoffs gegen Neuseeland sollte man dann doch irgendwie erfolgreich gestalten können.
Durchaus machbar, natürlich. Paulo Guerrero, dieser Freistoß, müssen wir nochmal drüber sprechen. War es jetzt gepokert von Guerrero? Wusste er nicht um die Regel beim indirekten Freistoß und warum geht Ospina dahin?
Ich denke, dass in der Hitze des Gefechtes beiden nicht bewusst war, weder Guerrero noch Ospina, dass der Freistoß indirekt war. Kann auch sein, dass es tatsächlich Unwissen um die Regel war, aber ich glaube, sie haben einfach nicht gecheckt, dass der Freistoß indirekt war. Ja. Man hätte da auch über einen direkten Freistoß reden können. Ich glaube, dass der Kolumbianer Corso am Kopf tatsächlich berührt hat. Aber ich glaube, sie haben einfach nicht darauf geachtet. Und in dem Moment, wo als Torwart der Ball auf einen zufliegt und dann sagt man, glaube ich, auch selten, okay, da gehe ich jetzt nicht hin, dass man so einen kühlen Kopf hat. Ja.
Es ging ja, wie gesagt, auch um einiges, von daher kann man das verstehen. Brasilien gegen Chile, Daniel hat es eben schon angesprochen, Benjamin. Brasilien ja eh schon qualifiziert gewesen, hat dann die Chilen mit 3-0 geschlagen. Damit ist Chile raus. Peru darf in die Qualifikations-Playoffs. Chile allerdings raus, obwohl die ja zweimal in Folge zuletzt die Südamerika-Meisterschaft oder die Copa geholt haben. Und letztlich also sowas galten wie der große heiße Scheiß aus Südamerika. Sind die jetzt nicht mehr nur der heiße Scheiß, sondern richtig scheiße? Oder wie ist das zu erklären, dass die in dieser Qualifikation sich nicht durchgesetzt haben, obwohl sie zu den Favoriten gehörten?
Ja, es ist auch ein bisschen blöd gelaufen für die Chilenen, muss man sagen. Und zusätzlich ist die WM-Qualifikation halt in Südamerika einfach um vieles härter als jetzt in Europa. Also ich würde jetzt mal behaupten, wenn Chile in Europa mitgespielt hätte, hätten sie sich locker qualifiziert. Sie haben immer noch ein gutes Team, aber ja, die Qualifikation lief nicht ganz ohne Probleme. Und jetzt musste man am letzten Spieltag auch noch in Brasilien antreten. Gibt einfachere Aufgaben. Zudem musste man auf Arturo Vidal verzichten, der gelb gesperrt war. Und Brasilien ist auch mit voller Kapelle aufgelaufen. Also Neymar, Gabriel Jesus und Coutinho waren alle dabei. Und erste Halbzeit, noch nicht so viel passiert. Brasilien hat das Spiel kontrolliert. Chile relativ defensiv gestanden, aber eigentlich kaum Gefahr versprüht. Und in der zweiten Halbzeit hat Brasilien einen Gang hochgeschalten. Ging dann auch folgerichtig durch Paulinho in Führung. Daniel Alves hatte dann in eins seiner tückischen Freistöße angesetzt und Claudio Bravo, der ehemalige Barca-Torhüter, im Chile-Tor konnte den Ball nicht festhalten und Paulinho hat ihn dann abgestaubt. Und er hat zwei Minuten später dann ein wunderbarer Pass von Coutinho auf Neymar, ein langer Diagonalball und Neymar uneigennützig alleine vor Bravo schiebt er auf Gabriel Jesus rüber, der dann zum 2-0 eingeschoben hat, 55. Chile da natürlich unter Druck, die wussten auch, wie es auf den anderen Plätzen steht. Brauchte auf jeden Fall einen Unentschieden, hat nochmal alles versucht. Es gab eine kleine Kopfballchance von Medel nach einer Ecke, aber sonst eigentlich keine großen Chancen für Chile. In der Nachspielzeit ging dann so Claudio Bravo mit vor bei einem Standard und das hat dann Brasilien noch ausgenutzt. Gabriel Jesus hat dann ins leere Tor einschieben können, das verwaiste Tor zum 3-0. Und ja, damit war Chile dann draußen.
Und ein bisschen haben sie es auch selbst zuzuschreiben, weil sie gegen ein Spiel, gegen Bolivien, Protest eingelegt haben gegen die Wertung des Spiels.
Ja, es ist eine sehr kuriose Geschichte eigentlich. Jetzt im Nachhinein ist man immer schlauer, aber kann man sagen, sie haben sich da ins eigene Fleisch geschnitten. Das war im September 2016, hatte Chile gegen Bolivien in der Qualifikation nur 0-0 gespielt. Bolivien hatte allerdings einen Spieler eingesetzt, der nicht spielberechtigt war. Chile hat dann Einspruch eingelegt gegen das Spiel und hat dann auch den Sieg am grünen Tisch, die drei Punkte am grünen Tisch bekommen, also statt einem dann drei Punkte gehabt. Blöd war nur, dass Bolivien drei Tage oder vier Tage zuvor gegen Peru mit 3-0 gewonnen hatte, mit 2-0, Entschuldigung. Und auch da eben dieser nicht spielberechtigte Spieler gespielt hat. Und infolgedessen hat auch Peru hier die drei Punkte dazu bekommen, statt null, die sie eigentlich gehabt hätten. Und ja, durch diesen einen Punkt mehr ist Peru jetzt vor Chile. Also es ist eine bittere Geschichte, aber ja, wusste man damals nicht. Damals war es auf jeden Fall, ja, hat Sinn gemacht, den Einspruch einzulegen.
26 Punkte, punktgleich also mit Peru, aber es hat dann am Ende nicht gereicht. Paraguay, für die hat es auch nicht gereicht. Die stehen noch hinter Chile mit 24 Punkten. Die hätten, um da oben noch mitzumischen, einen Sieg am letzten Spieltag gegen Venezuela gebraucht. Venezuela Tabellenletzter, aber ausgerechnet der, Daniel, bringt die Paraguayos zum Stolpern. 0-1 am Ende das Ergebnis aus Sicht von Paraguay.
Ja, genau. Also ich möchte nochmal kurz anknüpfen an das, was Benny gerade gesagt hat. Wenn es diesen Einspruch nicht gegeben hätte und Peru drei Punkte weniger gehabt hätte und Chile zwei, dann hätte Paraguay jetzt vor zwei Tagen 0-0 gereicht oder ein Unentschieden gereicht gegen Venezuela mit dann 25 Punkten für Platz 5. Das hätte die Ausgangslage deutlich verändert. Und ich glaube, wenn Paraguay mit diesem einen Punkt hätte leben können, dann hätten sie ihn auch geholt. Das Problem für Paraguay war jetzt ein bisschen, dass sie gewinnen mussten, um überhaupt eine Chance zu haben. Durch die glücklichen Ergebnisse auf den anderen Plätzen hätte auch ein Sieg gereicht, aber es passt nicht zu der paraguayischen Mannschaft, gewinnen zu müssen von der Spielanlage. Die sind relativ konterstark, auch auswärts ganz gut, aber haben viel zu viele Heimspiele verloren und man hat es auch gegen Venezuela wieder gesehen, woran das liegt, nämlich dass die Mannschaft nicht gut genug ist, ein Spiel zu kontrollieren und zu gewinnen, wenn sich ein Gegner hinten reinstellt. Und das hat Venezuela gemacht, hat gut verteidigt, hat nur viele Flanken zugelassen von Paraguay, die aber dann nicht so richtig gefährlich waren. Und so hat es Paraguay halt nicht geschafft, die ganz großen Chancen zu generieren. In der zweiten Halbzeit kam dann auch ein bisschen Panik dazu, viel zu viele hohe, lange Bälle, die Venezuela abwehren konnte. Der venezolanische Torwart Farinas hat auch einen ganz guten Tag und hat die wenigen gefährlichen Bälle dann abgewehrt. Und so musste es dann eigentlich so kommen, dass Paraguay irgendwann in einen Konter läuft. Das ist ihnen in der 85. Minute passiert. Romolo Otero hat gefühlt die ganze paraguayische Mannschaft überspielt mit einem Antritt aus der eigenen Hälfte. Hat dann abgelegt auf den 19-jährigen Yangel Herrera und der hat das 0-1 geschossen. Mit einem Sieg wäre Paraguay Fünfter gewesen, hat es dann auch nochmal versucht, alles nach vorne zu werfen, hatte noch ein paar Torchancen, aber hat es nicht mehr geschafft, das Spiel zu drehen.
Und von daher waren sie dann also ausgeschieden, genauso, ja, oder ganz ergebnislos war auch das Spiel gegen Uruguay, gegen Bolivien natürlich nicht, aber es war eigentlich relativ wurscht, wie das Spiel ausgehen würde, denn nur in einem absoluten Worst Case hätte Uruguay vom zweiten Platz noch auf den fünften zurückfallen können, war eigentlich relativ ausgeschlossen, es hätten schon ganz merkwürdige Ergebniskombinationen sein müssen, die da dann bei den Parallelspielen rausgekommen wären. So hat Uruguay am Ende 4-2 gegen Bolivien gewonnen und letztlich, Daniel, im Grunde nur das bestätigt, was man schon wusste. Uruguay, zweitbeste Mannschaft in Südamerika in dieser Qualifikationsrunde.
Ja, genau. Also es bestand die mathematische Möglichkeit, dass Uruguay bis auf Platz 5 abstürzt, wenn Chile und Argentinien gewinnen würden und es einen ganz hohen Sieger bei Peru gegen Kolumbien geben würde und Uruguay gegen den auswärts punktlosen vorletzten Bolivien eine hohe Heimniederlage kassieren würde. Das hat vorher jeder gewusst, dass das nicht passieren würde. Das Spiel sah auch ungefähr so aus, wie es zu erwarten war. Uruguay die deutlich bessere Mannschaft, viel offensiv stärker als eine wirklich schwache bolivianische Mannschaft, die kurioserweise trotzdem in Führung gegangen ist durch ein Eigentor von Gaston Silva. Hat Uruguay das Spiel aber noch vor der Pause gedreht mit Toren von Cáceres und Cavani. Nach der Pause ging es weiter, hat eigentlich nur Uruguay gespielt. Luis Suarez hat auf 3-1 und dann 4-1 erhöht mit zwei schönen Toren. Ja, und Uruguay hat an dem Tag offensichtlich ein bisschen Mitleid mit Bolivien, deswegen hat Diego Godin nochmal ein Eigentor geschossen. 4-2 schaut dann schon manierlich aus als 4-0, aber de facto war Uruguay die deutlich bessere Mannschaft und hat damit den zweiten Platz bestätigt und eine sehr gute WM-Qualifikation gespielt. Der schlechteste Platz, auf dem sie mal waren, war der dritte Platz. Ansonsten als einzige Mannschaft waren sie immer direkt, auf den direkten Qualifikationsplätzen für die WM. Und es ist zu hoffen, dass sie 2018 dann ein bisschen bessere Rolle spielen als 2014.
Wir werden das natürlich bei der WM dann auch verfolgen. Brasilien, Uruguay, Argentinien und Kolumbien also fahren aus Südamerika direkt zur WM. Peru muss noch in die Playoffs. Soweit die Südamerika-Qualifikation hier in Zusammenarbeit mit den Kollegen von SheFootball.com aufgearbeitet. Aber wir schauen auch gleich nochmal auf das, was in Nord- und Mittelamerika und in der Karibik passiert ist, in der CONCACAF. Denn auch da haben sich Mannschaften natürlich qualifiziert und da gab es auch vor allen Dingen für die USA doch ein sehr, sehr böses Erwachen am letzten Spieltag.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Robert Vogel vom Bundesliga-Special. Jeden Freitag um 12 kriegst du von mir alle Infos zum aktuellen Spieltag. Wenn dir gefällt, was du hörst, dann schreibe eine kleine Rezension auf iTunes und bewerte das Bundesliga-Special mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Schauen wir auf die CONCACAF-Gruppe in der WM-Qualifikation und schauen wir auf die drei Qualifizierten, die es geschafft haben, das Ticket zu lösen für die WM in Russland im nächsten Jahr. Mexiko, Costa Rica und Panama sind die ersten drei, die sich durchgesetzt haben. Und da fällt auf, da ist ja der große Name USA gar nicht dabei. Die sind das erste Mal seit 1986, da waren sie auch nicht dabei, nicht qualifiziert für eine Fußball-Weltmeisterschaft. Und es ist für ein Land, in dem Fußball eigentlich nicht so den Stellenwert im regulären Leben spielt, sondern eben alle vier Jahre zur WM dann wieder ganz interessant wird, doch schon ein ziemlicher Schlag ins Kontor. Bei uns natürlich von SheFootball.com immer noch der Benjamin Kraft. Benjamin, die USA nicht dabei, die haben es vergeigt. Am letzten Spieltag haben sie verloren gegen die Mannschaft von Trinidad und Tobago. Wie ist das denn passiert?
Ja, auch noch gegen den Tabellenletzten. Also da haben sie sich wirklich sehr, sehr dumm angestellt, hatten eigentlich eine gute Ausgangsposition. Ein Punkt hätte jetzt sogar gereicht. Und ja, man ging dann 2-0 in Rückstand. Ich meine, die Tore von Trinidad und Tobago waren sehr glücklich oder teilweise auch waren Fernschusstor dabei und wussten sie, glaube ich, selber nicht, wie sie die erzielen konnten. Pulisic konnte dann nur noch zum 1-2 verkürzen. Und ja, zu mehr hat es eben nicht gereicht. Vor allem, wir müssen jetzt noch auf die anderen Spiele schauen. Die anderen Spiele liefen alle gegen die USA und jetzt sind sie wirklich nicht in Russland dabei. Wie du auch schon gesagt hast, das erste Mal seit 30 Jahren. Und ist vor allem, denke ich, für den Dortmunder Christian Pulisic eine bittere Geschichte. Der wäre sicherlich gern bei dem Turnier dabei gewesen. Das ist, denke ich, auch ein sehr interessanter Spieler.
Vor allen Dingen hatte man ja im letzten Jahr dann noch Jürgen Klinsmann als Nationaltrainer und starken Mann im US-Verband abgelöst, weil es eben ja schwierig wurde in der Qualifikation. Der Nachfolger Bruce Arena zurückgekehrt auf den Posten des Nationaltrainers. Benjamin, aber viel gebracht hat's auch nicht. Auch der stand dann relativ schnell wieder in der Kritik.
Ja, ich denke, es ist jetzt auch offen, ob er weitermacht oder nicht. Ja, recht viel besser als unser Jürgen hat das auch nicht gemacht, da hast du recht. Also, ja, Auftrag nicht erfüllt.
Also USA nicht dabei, dafür Panama und die haben aber auch ein bisschen Glück gehabt dabei.
Das stimmt, Panama musste gegen das bereits qualifizierte Costa Rica antreten, ist sogar in Rückstand geraten. Konnte dann in der zweiten Halbzeit ausgleichen, allerdings war der Ausgleich eigentlich gar kein Ausgleich, weil der Ball die Torlinie nicht überquert hatte. Es war ein Eckball, nach dem Eckball gab es ein Gestochere vor der Linie und im Endeffekt ist der Ball dann am Tor vorbei. Aber Linienrichter bzw. Schiedsrichter gespannt hat auf Tor entschieden. Torlinientechnologie gibt es dort noch nicht oder wird zumindest nicht eingesetzt. Und damit stand es dann 1-1, obwohl überhaupt kein Tor gefallen ist eigentlich. Und ja, dann kurz vor Schluss, 3 Minuten vor Schluss, macht Panama sogar noch das 2-1 und schießt damit die USA aus der WM.
Wird es da noch einen Protest geben? Was ist da zu erwarten wegen so einer Entscheidung? Ich meine, wir erinnern uns alle an das Phantomtor 1994, 1995 in der Bundesliga von Thomas Helmer.
Ja, ich denke, das kommt auf die Statuten drauf an, aber es gab es jetzt auch bei Thierry Henry mit Frankreich mit seinem Handtor und anderen Sachen. Also es gibt eine minimale Chance, aber laut den Statuten der CONCACAF kann man da eigentlich nichts machen. Also so gut wie sicher, dass die USA draußen sind und dass es bei dem 2-1 bleibt, weil es auch eine Tatsachenentscheidung war.
Es gibt ja jetzt auch dann noch neben den drei Mannschaften, die sich direkt qualifiziert haben, also Mexiko, Costa Rica und Panama, noch die Möglichkeit für Honduras im Playoff weiterzukommen.
Genau, Honduras auch ein Faktor, warum die USA nicht dabei sind. Denn Honduras hat sich überraschenderweise gegen den Gruppensieger aus Mexiko mit 3-2 durchgesetzt und sind dann auch an den USA vorbeigezogen. Und wie von dir schon angesprochen, Honduras spielt jetzt dann in den Playoffs im November gegen Australien um einen weiteren Startplatz. Und ja, da sehe ich die Chancen eigentlich relativ ausgeglichen. Könnte Honduras ja schon schaffen, bei der WM dabei zu sein.
Also sind wir gespannt, wie es weitergeht, wer die letzten Plätze sich dann noch holt. Die Playoffs dann im November, die werden ausgespielt, nicht nur in Europa, sondern eben auch im Duell CONCACAF gegen Asien und auch Südamerika gegen Ozeanien. Wir werden natürlich euch weiter auf dem Laufenden halten, drüber berichten und im nächsten Jahr auch die WM dann ausführlich hier bei uns auf meinsportradio.de begleiten. Ich sage vielen Dank für heute an die Kollegen von SheFootball.com, an die Experten für südamerikanischen und auch mittelamerikanischen Fußball. Alles, was in Lateinamerika stattfindet, wird von den Jungs gecovert. Benjamin Kraft und Daniel Bramkamp waren heute bei uns. Und schaut vorbei auf schefootball.com. Da gibt's die Infos, die wir hier im Podcast jetzt akustisch nochmal aufbereitet haben, auch zum Nachlesen in Textform. Danke, Jungs.
Danke dir, Malte.
Immer gerne.
Batman hat Robin,
Sherlock Holmes hat Dr. Watson
und meinsportradio.de hat dich. Werde Praktikant bei meinsportradio.de.
Hi, hier ist Julia aus der meinsportradio.de Redaktion. Hast du Lust, mal hinter unsere Kulissen zu blicken? Dann bewirb dich jetzt als Praktikant in unserer Redaktion in Potsdam. Was dich erwartet? Viel Sport, dann noch Sport und zum Schluss noch ein bisschen Sport. Außerdem wirkst du aktiv bei der Programmgestaltung mit. Du solltest volljährig sowie sportaffin sein und aus der Region Berlin-Brandenburg kommen. Nähere Infos findest du auf www.meinsportradio.de.
Bewirb dich jetzt und werde Praktikant bei meinsportradio.de.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung. Geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.